Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand oder besser gesagt Eintauchen in fremdes Gewässer. Mein heutiger Gast geht schon seit 5 Jahren seinem Hobby nach mit seiner Mischlingshündin Kira. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die beiden ziemlich nass werden. Angefangen hat es nur damit, dass Kira Spaß am Wasser hatte und ihr Herrchen Gefallen daran gefunden hat, sein wassernarrisches Mädchen ins feuchte Nass springen zu lassen. Da sie mit dem Spielzeug beim Sprung ziemlich gut zu steuern war, entwickelte sich aus der Freizeitbeschäftigung eine richtige Leidenschaft, die zu einem Hobby wurde und zahlreiche Erfolge dem Team einbrachte. Heute dürfen sich die zwei österreichischer Gesamtsieger 2019, polnischer Vizemeister 2019, Europameister 2019 und Vize-Europameister 2021 nennen. Und das alles im Dogdiving. Mittlerweile gibt er und seine Frau zahlreiche Seminare und Trainings in der Hundesporthalle Königstetten. Sie laden aber auch Interessierte und Neugierige gerne ein, diesmal mit dem eigenen Hund testen zu können und zu schauen, ob man genauso viel Freude bekommt am Dogdiving, wie sie es haben. Ein wunderschöner Satz hat er vorab schon zu mir gesagt, den ich hier gerne wiedergeben möchte. Warum wir den Sport ausüben und sicherlich so lange wie möglich machen werden, ist einfach, weil es das Schönste ist, zu sehen, welche Freude Kira dabei hat, wenn sie springen kann und aus dem Wasser danach geht. Egal ob ein Turnier, ein Training oder nur zwischendurch in den Teich und Pool. Ich freue mich sehr auf alles, was wir heute von ihm zu hören bekommen und sage herzlich willkommen und hallo nach Österreich, Raphael Ott.
Servus, danke für die Einladung.
Sehr gern, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Bitte gerne. Dann
wollen wir ja heute etwas über dein Hobby erfahren. Fangen wir erst vielleicht mal dabei an, wie du überhaupt zum Hund gekommen bist.
Ja, also zum Hund gekommen ist so, ich bin immer aufgewachsen mit Hunden und ich bin mit meiner Frau halt zusammengezogen vor 10 Jahren herum und habe gesagt, ich möchte immer einen Hund. Sie sagt, nein, in der Wohnung geht das nicht. Und dann haben wir eine Wohnung mit Garten bekommen und das war die Grundprämisse, dass wir einen Hund bekommen. Und dann habe ich mich nach circa 2 Monaten dafür eingesetzt, dass wir uns einen Hund zulegen und haben dann natürlich geschaut, irgendwelche Hunde, die jetzt irgendwie im Tierschutz sind oder solche Geschichten. Und da haben wir dann halt einen entdeckt im Internet, der von einem Bauernhof ist. Und das war eben unsere Kira. Das heißt, wir sind unerhofft einfach zur österreichischen Landesgrenze gefahren, wo der Hund dann war und haben den halt mitgenommen.
Also eigentlich sehr unbedarft einfach mal geschaut und dann
Richtig. Und
angeschaut und dann hat es gepasst.
Richtig.
Kannst du vielleicht, bevor wir in das ganze Thema so eintauchen, uns erstmal so ein bisschen allgemein erzählen, was Dogdiving denn genau ist? Woher kommt das? Solche Sachen.
Ja, also Dogdiving ist grundsätzlich natürlich ein Wassersport mit dem Hund. Und das hat aber gar nichts mit dem Tauchen in dem Sinn zu tun, sondern eher darum, dass der Hund in den Pool hineinhüpft, nachdem ein Spiele geworfen wurde. Ursprünglich kommen tut das Ganze aus Amerika und ist dann halt zu uns nach Europa übergeschwappt und findet jetzt seit gut 12, 13 Jahren bei Messen statt, wie das halt viele auch einfach ausprobiert haben. Beziehungsweise sind wir auch im Endeffekt dazugekommen über eine Messe, wo wir das einfach ausprobiert haben mit unserer Hündin. Ja, grundlegend ist es so, beim Dogdiving gibt es mehrere Disziplinen. Das heißt, es gibt das Big Air, das ist der Weitsprung, wo der Hund bei einem 6 Meter langen Steg hinten abgelegt wird und der Hundebesitzer wirft ein Spiele in den Pool hinein und versucht natürlich, den Hund möglichst weit zum Springen zu bewegen. Wobei das natürlich oft das Schwierigste ist an der ganzen Sache, den Hund einmal ins Wasser zu bekommen, wenn er das Ganze nicht kennt. Dann gibt es noch das Vertical Extreme. Das wird hauptsächlich in Amerika gemacht, bei uns in Europa eher weniger, außer in Holland. Da geht es um den Hochsprung in den Pool. Das heißt, es wird über ein Gestänge, ein Dummy aufgehängt und der Hund muss dann möglichst hoch springen, um das Spiel zu erreichen. Das ist dann gestaffelt, wie beim Hürdensprung oder bei dem Hochstabsprung eher, dass natürlich die Höhe immer höher wird. Und dann gibt es noch Speed and Retrieve. Da wird der Hund genauso abgelegt auf dem Steg, maximal bis zu 2 Meter Linie. Und nach einem Startkommando muss der Hund hineinspringen und möglichst schnell am anderen Ende des Pools das Spiel erreichen und die Zeit wird gestoppt.
Okay, also ist ja doch etwas vielfältiger, wie man denkt, so naja, der Hund springt ins Wasser und das war's.
Richtig. Es ist nicht nur einfach so springen lassen, sondern es ist auch viel dahinter.
Okay. Was hast du denn mit der Kira gemacht, bevor du zum Dogdiving gekommen bist?
Ja, also meine Frau hat früher Agility mit ihr gemacht. Und wir haben einfach festgestellt, dass das Agility für sie nicht so das Wahre ist. Weil
muss man vielleicht sagen, welche Rasse sie ist, dass man sich das vorstellen kann? Also,
unsere Hündin ist ein Labrador-Windhund-Mischling. Das heißt, doch eher zarter gebaut, langstelzig und sehr kräftig von den Hinterachsen her. Und das Unterordnung, beziehungsweise jetzt wirklich genau das tun, was ihr dann nicht so viel Spaß macht, das gefällt ihr halt einfach nicht. Und da wirkt sie dann oftmals so ein bisschen durchgeprügelt, auch bei einem normalen Unterordnungskurs. Da hat sie immer sehr leidenden Blick gehabt und eigentlich hat das Einzige, was ihr wirklich Spaß gemacht hat, war das Schwimmen gehen. Und so sind wir dann eben durch die Messe dazu gekommen. Ja.
Nimm uns doch da einmal mit hin. Ihr seid dann auf eine Messe gegangen, um wahrscheinlich ein bisschen shoppen zu gehen oder euch das anzuschauen. Und wie war dann so euer erster Kontakt damit?
Ja, richtig. Also Messe natürlich war unser erster Messebesuch, speziell bei einer Hundemesse. Natürlich das erste Mal auch mit dem Hund. Der Hund natürlich etwas jünger, sehr unbeholfen, eher schlimm noch zu dem damaligen Zeitpunkt. Und in den ersten Jahren hat das meine Frau mit der Kira gemacht, das Dogdiving, und ich habe das erst später übernommen. Und sie hat gemeint, wir probieren das aus. Ich sage, oh mein Gott, nein, bitte nicht, das wird peinlich, weil ich gewusst habe, wie sie wirft.
Also es wird nicht peinlich wegen dem Hund, sondern wegen deiner Frau.
Ja, also die Kira ist von Anfang an, ohne das zu kennen, gleich einmal hineingesprungen. Damaligen Weiten waren eher sehr kurz, also wir haben uns nicht einmal qualifiziert. Das Spiel ist wieder am Steg gelandet, also nicht einmal im Wasser. Also in einem hohen Bogen eher hinter sie geworfen worden. Also ich habe so ein klein wenig Recht behalten. Aber wir haben einfach gemerkt, dem Hund gefällt es.
Okay. Und sie ist trotzdem reingesprungen?
Sie ist trotzdem reingesprungen, weil sie eher den Anfangsschwung hatte und eher so hineingeplumpst ist natürlich. Ja.
Okay, und da wusstet ihr aber ja noch gar nicht, dass es so vielfältig doch ist, dass man da einen richtigen Trainingsaufbau machen kann, sondern einfach, ihr habt das getestet, weil es auf der Messe gerade war und weil es halt dem Hund Spaß gemacht hat.
Richtig. Also beim anderen, in der Anfangszeit war es wirklich so, dass wir gar nicht gewusst haben, wie das weiter passiert oder was für Ausmaße es hat. Wir haben gesagt, okay, da steht bei einer Messe einfach ein Pool. Ja, und man kann da die Hunde nass machen lassen, weil es ja doch recht warm auf dem Wochenende ist im Spätsommer. Weil die Messe, wo wir es probiert haben, war Mitte September.
Okay.
Also da kann es doch durchaus noch warm sein.
Ja.
Und wir waren ja damals schon in der Hundehalle Königstetten unterwegs mit dem Agility. Und der Hundehallenbesitzer hat dann auch dort erstmalig einen Pool aufgestellt. Das war zu der damaligen Zeit auch der erste fix installierte Pool fürs Dogdiving in einem Hundesportzentrum, ohne dass das halt immer jedes Wochenende abgebaut wird. Und da sind wir dann drauf gekommen, okay, man kann das ja trainieren, man kann da öfters hingehen, man kann es ja öfters schwimmen lassen, springen lassen, weil da auch doch alles eingezäunt ist, im Gegensatz jetzt zur Donau oder irgendeinem Teich, wo man dann doch immer mit anderen Hundebesitzern aufpassen muss und Radfahren, Spaziergängern, wo das halt oft nicht so einfach ist.
Das stimmt. Wie hast du Kira denn dann darauf speziell trainiert?
Ja, also das war ein Findungsprozess. Ja. Also am Anfang haben wir natürlich einfach geworfen und waren super froh, dass sie ein bisschen Fortschritte gemacht hat und einfach hineingesprungen ist. Und irgendwann haben wir dann auch die Qualifikationsweiten gehabt von, ich glaube, 4 Meter waren es damals. Und da waren wir natürlich super happy, dass wir bei einem Turnier dann teilnehmen könnten, rein theoretisch. Und so richtig angefangen hat das dann, wie die Maxim Mertens zu uns gekommen ist nach Österreich und ein Seminar gegeben hat. Und da haben wir dann so richtig Lunte gerochen, weil wir eben dann gesehen haben, was dahinter ist und wie durch ein bisschen Training man den Hund natürlich so pushen kann, dass man einfach viel bessere Ergebnisse erzielen kann.
Woher hast du denn ein allgemeines Wissen so von dem ganzen Dogdiving? Alles selbst angelesen oder?
Sehr viel angelesen, von anderen Leuten natürlich gehört. Und gerade jetzt punkto Technik, so wie wir es aufbauen für uns, halt einfach sehr viel ausprobiert. Ja. Aber wenn man sich natürlich für etwas begeistert, dann beschäftigt man sich mit dem Ganzen und irgendwann kommt das einfach, kommen die Informationen, ja, die man benötigt.
Diese Gefühlssache dann auch und durch das Austesten. Gerade beim Werfen
natürlich, ja.
Wie habt ihr denn die Wurfproblematik von deiner Frau verändert?
Ja, es war vielleicht das erstmalige Werfen selber auch so, dass sie selber aufgeregt war. Dort stehen ja doch immer Leute um den Pool herum. Und das hat sich dann sehr schnell gelegt eigentlich, das Werfen. Dass sie es dann besser geworfen hat.
Nimm uns doch mal mit auf so ein Turnier. Wie läuft so ein Turnier denn ab?
Ja, gerne. Also das ist bei den Messen ist es so, da hast du immer eine Qualifikation. Das heißt, du musst dich qualifizieren für den jeweiligen Turniergang. Und hast bei Small und Large, also große und kleine Hunde, verschiedene Qualifikationsweiten, je nach Turnier abhängig. Und beim Turnier an sich ist es so, dass du dann 2 gewertete Sprünge hast und die Gesamtlänge kommt dann in die Wertung. Das heißt, springt mein Hund jetzt 2x6 Meter, haben wir 12 Meter Gesamtergebnis. Und je nachdem, wie die anderen Hunde drauf sind, ist dann halt eben das Ergebnis.
Vielleicht, wenn wir jetzt auch ein paar Zuhörer haben, die sich darunter nicht so viel vorstellen können, wirf uns doch mal so ein paar Weiten, was jetzt die obere Liga, sag ich mal, wie du als Europameister springst. Gib uns doch da mal so einen Einblick, was denn so ein Hund möglich oder was einem möglich ist zu springen.
Ja, also die höchsten Weiten, die wir bislang hatten, waren jetzt 7,80 Meter. Das war bei der heurigen Europameisterschaft der Europameister. Unsere Gesamtweite, also Höchstweite, war 7,40 Meter im 2019er Jahr. Und so im Schnitt springt zum Beispiel unsere Kira so 6,80 Meter bis 7 Meter. Die mehreren Hunde springen so zwischen 5 und 6 Meter. Also da ist sind wirklich die meisten Hunde bei Large. Bei Small ist es wieder ein bisschen schwierig. Bei Small ist dann abhängig davon, was für einen Hund man hat. Jetzt ein kleiner Yorkshire Terrier, der wird jetzt keine 4 Meter springen. Aber wir haben auch Smallhunde wie Working Cockers, die springen schon gut 5 Meter auch, wenn die gut drauf sind. Also die könnten fast bei Large mitmachen.
Okay, kannst du uns vielleicht sagen, was so der Unterschied Small und Large, wie werden die, oder anhand von was wird das festgemacht?
Ja, also es ist ähnlich wie beim Agility, das heißt, es wird die Schulterhöhe gemessen und alles unter 40 cm Schulterhöhe wäre Small, alles darüber Large, wobei das natürlich vom Turnierveranstalter, je nachdem, wer das Turnier veranstaltet oder Ländern, kann es das natürlich variieren, je nachdem, wie die das auslegen. Deswegen gibt es auch keine Weltmeisterschaft in dem Sinn, weil jedes Land natürlich andere Regeln dann auch hat.
Nur aus Interesse, weißt du, wie das so in den USA abläuft? Weil ich habe nur ein paar YouTube-Videos mal gesehen, das sind ja riesen Veranstaltungen, wo Tausenden von Menschen sitzen, wo Stadien eigentlich aufgebaut und gibt's keine Regularien, wo man sagen kann, das wird anhand von da oder da gemessen oder warum ist das da so mehr bekannt?
Ja, also ich glaube, in Amerika wird es einfach ganz anders gepusht. Also in Amerika ist ja auch Fernsehen dahinter und Preisgelder sind es natürlich bei den Turnieren. Und in Amerika ist es prinzipiell so, dass ein 12 Meter langer Steg ist, viel längerer Pool natürlich. Und ich glaube, die Amerikaner reizen einfach alles ein bisschen mehr aus. Hm. Es ist ja genauso wie bei uns in Österreich, wir haben die Regeln, in Deutschland sind dieselben Regeln. In England gibt es wieder andere Regeln, in Polen ist wieder ein längerer Steg, längerer Pool. Andere Regularien jetzt mit dem Finalmodus, das heißt, die haben so ein K.O.-Rundensystem. In Polen ist es wieder anders. Also deswegen, es gibt halt noch nichts Einheitliches. Und dafür muss halt vielleicht in Europa einfach der Sport ein bisschen bekannter werden, damit man das vereinheitlichen könnte, damit dann auch mehrere Nationen natürlich besser zusammenkommen in dem Sport. Ja.
Sehr interessant. Wie bringt man das jetzt einem Hund bei, der es noch nie zuvor gemacht hat?
Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze.
Okay, wie natürlich bringt ihr das den Hunden bei?
Nein, also wir arbeiten so, der Hund muss alles freiwillig machen. Das heißt, wenn wir jetzt bei uns am Platz sind, ein Hund kommt her schnuppern und will das einmal ausprobieren, wir zeigen ihm mal das Außengelände, lassen dort den Hund einmal freilaufen, lassen den Hund am Steg einmal freilaufen. Das soll sich alles gemütlich ansehen. Und bevor wir überhaupt den Hund dann bewegen dazu, dass er ins Wasser hineinspringt, muss er natürlich zuerst einmal kennenlernen, wie kommt er raus. Das heißt, wir schicken den ein paar Mal über die Rampe hinein. Im Idealfall geht er dann über die Rampe hinein ins Wasser. Ich sage einmal, zu 95% der Fälle geht der Hund nicht ins Wasser, gleich von Anfang an. Und somit versuchen wir natürlich am Anfang, das ist der einzige Ansatz, wo wir bei unserem Training Leckerlis verwenden, gleich einmal mit Leckerlis ihm immer näher holen, bis er irgendwann einmal über die Rampe selber schwimmen geht. Ja, und dann ist es eine Gefühlssache beim Trainieren. Wenn wir merken, der Hund rennt schon wirklich flüssig über die Rampe ins Wasser hinein und drückt sich richtig von der Rampe ab, erst dann beginnen wir, den Hund wirklich zum Springen zu bewegen, dass er über den Steg einmal reinspringt. Solange er das noch nicht macht, gehen wir das auch noch nicht an, weil wir den Hund nicht frusten wollen. Das heißt, wenn wir jetzt zu früh beginnen würden, den Hund versuchen lassen zu springen, und sperren jetzt die Rampe ab, dass er nicht mehr über die Rampe reinspringen kann, also reinspringen gehen kann ins Wasser, dann baut sich so ein Druck auf, er frustet und haben wir festgestellt, dass das eigentlich eher hinderlich ist und man oftmals wieder von vorne beginnen müsste.
Okay. Also viel über die Eigenmotivation des Hundes und viel positive Wiederholungen, dass er selber daran Spaß findet an dem Ganzen.
Richtig, richtig.
Wie lange braucht man in der Regel, bis der Hund dann mal springt?
Das kann man überhaupt nicht sagen. Es kommt immer sehr auf die Hunderasse drauf an. Es gibt einfach Hunderassen, die sind ein bisschen affiner dafür. Wenn jetzt ein Labrador dem Brust braucht man nicht viel zeigen. Der springt meistens beim ersten Mal hinein. Klassischer Windhund ist oft schwierig. Ja, die mögen eigentlich das Wasser so nicht oder brauchen einfach extrem lang. Genauso Moodys. Wir haben eine Schülerin, die hat 2 Jahre gebraucht, dass sie den Moody ins Wasser bewegen kann. Andere okay. haben es nach 3-4 Trainings heraus. Also das kann man nicht pauschal sagen, wie lange man wirklich braucht.
Ist dann bei euch jemand im Wasser mit drin, der die Hunde da ein bisschen lockt?
Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also wir haben unsere Rampe ganz nah am Poolrand, ne, so dass wir von außen locken können. Das Problem ist natürlich jetzt, wir Trainer sind ja fremde Personen, das heißt, der Hund geht uns in vielen Fällen nicht gleich einfach so zu. Am besten funktionieren tut es natürlich, wenn der Hundebesitzer im Wasser ist. Das Problem ist aber, dann geht die Stegarbeit nicht. Ja? Das heißt, wenn der Hundebesitzer ins Wasser geht, dann geht der Hund meistens auch wirklich hinein. Aber dann muss irgendeine zweite Person oben sein, die dann den Hund natürlich schicken kann, dass er das auch gleich mitbekommt, wie das funktioniert.
Okay. Was muss denn ein Hund mitbringen, dass der überhaupt diesen Sport ausüben kann?
Ja, also bei unserer Technik oder so wie wir es machen, wir bauen ja alles auf Spielefokus auf. Das heißt, er muss natürlich spieleaffin sein. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der mir keinen Ball apportiert oder auch nicht nachläuft, ist es bei uns halt so, dass man eher wenig machen kann, beziehungsweise natürlich auch in späterer Folge auch sehr wenig den Hund steuern könnte beim Werfen. Ja, ansonsten Sprungkraft und Spaß. Spaß am Schwimmen.
Und er muss das Wasser mögen.
Ja, natürlich. Grundvoraussetzung. Ein Bällebad ist es nicht.
Das stimmt allerdings. Ist das eine Sportart, die vielleicht auch Hunde machen können, die körperliche Einschränkungen haben? Oder würdest du da sagen, eigentlich sollen das tatsächlich mehr die gesunden Hunde betreiben?
Ich glaube schon, wenn man es nicht exzessiv macht. Es ist beste Beispiel unsere Hündin, sie hat jetzt beginnende Arthrose. Und deswegen dürfen wir jetzt Agility oder sollten Agility nicht mehr machen und so Stoppbewegungen nicht mehr machen. Aber wenn man jetzt denkt, der Steg ist jetzt gerade, der Hund läuft gerade an, wir haben keine stoppenden Bewegungen, wenn der Hund flüssig eben anläuft und nicht vor dem Absprung stoppt und er fällt ins Wasser. Das heißt, er kommt nicht auf einen harten Boden auf. Also ich glaube schon, dass das ein Sport ist, wenn man das mit einem Hund machen möchte, der ein bisschen beeinträchtigt ist, gerade im Gelenksystem, sehr, sehr gut ist. Beziehungsweise haben wir jetzt auch Wasser-Agility gemacht. Das heißt, okay. Wir haben im Pool, wie beim Agility, es gibt Hürden, es gibt einen Tunnel, Da kann der Besitzer dann mit dem Hund hinein und er schwimmt einfach den Parcours ab, der ihm angeleitet wird. Und das wird natürlich auch extrem gelenkschonend, ist im Gegensatz, wenn er jetzt am Platz läuft. Beziehungsweise ich erspare mir dann auch schon wieder das Unterwasserlaufband, was man normalerweise recht teuer zahlen muss.
Das ist ja eine mega coole Sache. Gib uns mal einen ganz kurzen Einblick dazu. Ich glaube, das ist echt super interessant. Wie macht ihr das dann in dem Pool? Lasst ihr das Wasser so weit raus oder habt ihr da spezielle Sachen,
nein, nein.
Die dann oben schwimmen?
Also unser Pool ist ja 9,50 Meter lang und ich weiß nicht, 1,35 Meter hoch circa. Das heißt, wir lassen überhaupt kein Wasser aus, weil das wird viel zu lang dauern, den dann wieder zu füllen, sondern wir haben Wasserkanister, so 10 Liter Kanister, mit Beton gefüllt, dass die natürlich unten am Boden stehen bleiben, mit einem Röhrl rausstehen, wo wir dann ein längeres Gestänge draufgeben können. Ja? Und um das Gestänge, was dann rausschaut beim Pool, haben wir einfach Poolnudeln drüber gegeben, als Tunnel jetzt irgendwie geformt, beziehungsweise Slalomstangen, das heißt jeweils eine einzelne Stange auf so einem Kanister, auch oben mit einer Poolnudel, dass natürlich dem Hund nichts passieren kann. Und die gehen mal rein und raus, je nachdem, wie wir sie benötigen.
Sehr cool. Habt ihr das irgendwo gesehen oder war das so eure Idee?
Nein, das haben wir wohl gesehen und geglaubt. Okay.
Aber richtig lustige Sache. Und dann lockt ihr die Hunde praktisch damit Futter so ein bisschen durch, dass richtig, sie auch mal... Also
entweder mit Futter oder im Spiele, je nach Hund. Also da ist es dann egal. Ja, da geht es einfach um den Spaß mit dem Hundebesitzer und dem Hund. Und man merkt, man macht mir das mit denen 2-3 Runden und die sind kaputt. Mhm. Ja, weil die dann doch 9,50 Meter ist der Pool lang, 4 Meter oder 4,5 Meter breit. Es kommt schon eine ganz schöne Länge zusammen.
Definitiv, sehr coole Sache. Gehen wir nochmal zurück zum Dogdiving. Wie oft trainiert ihr oder wie oft sollte man trainieren, dass man da wirklich eine Entwicklung sieht?
Ja, also wir trainieren jetzt wirklich einmal in der Woche, also unter der Saison, weil jetzt im Oktober wird immer der Pool abgebaut und wird dann erst wieder Mitte Mai aufgebaut. Aber einmal in der Woche trainieren wir das regelmäßig. Manche gibt es, die trainieren wirklich 2-3 Mal die Woche. Wir haben bei unserer Hündin jetzt festgestellt, wenn wir es zu oft machen, sie verliert ein bisschen den Fokus. Okay. Aber das ist natürlich auch immer beim Hund abhängig davon, wie er das möchte, wie er das braucht. Also da muss man natürlich ein bisschen auf den Hund auch achten.
Also auch hier ist Individualität ein ganz wichtiges Wort.
Wie bei jedem im Hundesport.
Ja. Sollte es jedenfalls sein. Hast du denn ein Trainingsteam um dich herum?
Ja, also wir haben das Team Dog Motion, also das ist das Team von der Hundehalle in Königstetten. Und wir sind selber jetzt 7 aktive Teilnehmer, wo wir auch einmal in der Woche ein fixes Teamtraining haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und ein bisschen helfen können. Müssen zum Glück auch in der Hundehalle dafür dann auch nichts zahlen. Ja. Das heißt, wir bekommen das für 3 Stunden zur Verfügung gestellt, den Pool, und Kosten, also ohne Kosten. Dafür müssen wir aber halt einmal im Monat dann ein freies Schnuppertraining geben für Interessierte, beziehungsweise wenn jetzt allgemeine Poolanfragen kommen, Neulinge, die mit Trainer trainieren wollen oder das mal ausprobieren wollen, dann werden wir halt zur Rate gezogen und muss dann irgendwer von uns einspringen. Also es ist ein Geben und Nehmen, ja, mit der Hundehalle.
Sehr coole Sache, aber natürlich auch eine tolle Möglichkeit für euch, da regelmäßig zu trainieren.
Genau, richtig.
In dem Moment, genau, wo ihr auch vielleicht wieder andere Hunde seht und so, entwickelt man ja vielleicht auch wieder neue Sachen, wie du vorher gesagt hast, ne? Mal ausprobieren, mal neue Sachen. Und wenn man vielleicht einen Hund hat, wo nicht nach Schema F geht, entwickelt man wieder irgendwie was anderes.
Ja, es ist ja jedes Jahr auch anders nach der Winterpause. Also es war bei uns genauso. Und so, hier ist jetzt heuer 6,20 Meter, 6,50 Meter maximal gesprungen bei den Turnieren. Und bei der Europameisterschaft haben wir dann ein bisschen was umgestellt. Das heißt, das Ganze wieder ein bisschen individualisiert. Und sie hat dann 2x6,80 Meter gehabt. Hm. Also von dem her wieder unsere alten regelmäßigen Weiten. Ja. Also man muss da immer ein bisschen aktiver dahinter sein und schauen, wie fühlt sich der Hund. Der Hund wird natürlich von Jahr zu Jahr älter. Ja, das Ganze individuell gestalten.
Wenn wir schon bei Weiten sind, wie wird denn das gemessen, wie weit die springen?
Naja, da, auch das ist eine interessante Sache, weil es natürlich auch in jedem Land anders ist. Bei uns in Österreich und in Deutschland wird es prinzipiell so gemessen, die Hälfte des Hundes im Wasser, die Nasenspitze. Das okay. heißt, das ergibt dann
vom die Weite
von der Stehkante, vom Absprung, ja.
Okay. Das heißt, wenn der Hund aber jetzt vor der Stehkante abspringen würde?
Dann hat er Pech gehabt. Dann fängt er vielleicht einen Meter her. Wenn er einen Meter weiter hinten abspringt, dann ergibt das Hausnummer auch 5,50 Meter, hätten aber dann vielleicht 6,50 Meter sein können.
Interessant. Also müsste man eigentlich auch schon dem Hund wirklich beibringen, erst an der Kante komplett abzuspringen, um da so viel wie möglich gut zu machen.
Richtig, auch dafür gibt es natürlich ein Training. Und das ist so, dass ich den Hund nicht gleich von Anfang an hinten absetze, sondern schön gemächlich von vorne starte. Das heißt, ich lasse ihn die ersten paar Male von der Stehkante springen, dann von einem Meter, von zwei Meter. Und dann gehe ich nach und nach nach hinten, dass er sich dann selber, der Hund merkt, okay, da ist die Stehkante, da möchte ich, dass abgesprungen wird. Dann gibt es noch Kleinigkeiten, ich kann nicht jeden Hund bei 6 Meter genau ablegen, sondern muss dann ein bisschen auf die Schrittfolge auch vom Hund achten, weil jeder Hund ist ein bisschen anders dynamisch. Und das ist bei uns auch genauso. Ich tue den Punkt, wo ich unseren Hund absetze, durch Abschritten. Das heißt, ich habe jetzt heuer gehabt 8,5 Schritte und dort war der Punkt, wo ich den Hund starten lasse. Wenn ich jetzt weiter hinten, dann wird die Schrittfolge wieder anders sein. Und dann hätte es sein können, dass der Hund weiter hinten abspringt erst. Was natürlich für uns jetzt schlechter wäre.
Aber sowas kann man ja eigentlich nur regelmäßig nachvollziehen, wenn man da irgendwie in einem Training ist.
Ja, das ist natürlich auch ganz schwierig, weil das regelmäßige Training braucht man, um solche Sachen natürlich herauszufinden. Man braucht auch regelmäßig einmal eine Messung, es wird ja auch bei uns in Königstetten mit der Videokamera und dem Computer gemessen, dass man das wirklich ganz genau nachvollziehen kann, beziehungsweise auch dann natürlich in der Slow Motion auch genau sehen kann, wo ist mein Hund abgesprungen. Mit freiem Auge ist das oft sehr schwer erkennbar. Und ja, da sind wir schon sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit natürlich haben, dass wir einen fix installierten Pool haben, wo wir regelmäßig trainieren können, wo wir die Weitenmessung regelmäßig haben, dass man natürlich auf solche Kleinigkeiten eingehen kann.
Wo kann man denn jetzt, abgesehen von eurem Stützpunkt, wo kann man denn Dog Diving trainieren?
Ja, das ist ganz schwierig, weil ich glaube, in Österreich kenne ich nur 2 Pools für Dog Diving. Das heißt, die sind alle da im Raum Wien. In Deutschland weiß ich ehrlich gesagt nur in der Nähe von Köln, glaube ich, einen, was ich mal gehört habe. Und ansonsten müsste man sich halt wirklich beschränken auf Teiche, wo vielleicht ein Steg ist mit einer ungefähr gleichen Absprungkante, wo man sich vielleicht den Ablauf ansteckt, also den Anlauf absteckt, dass man das dort testen kann, weil sonst ist es natürlich schwierig, weil ich glaube, niemand hat zu Hause einen 10-Meter-Pool mit 6 Meter Steg.
Ja, glaube ich, etwas kompliziert werden. Welche Ziele hattest du denn für dich, als du das Ganze dann regelmäßig angefangen hast mit Kira?
Ja, das war gemischt, weil in der Anfangszeit war man natürlich froh, dass sie das so gut macht und sie ist immer besser geworden. Das heißt, wir waren ja mal die ewigen Vierten und dann einmal ein 2. Platz, ein 3. Platz. Dann haben wir mal gewonnen, weil der damalige Konkurrent nicht dabei war. Und im 2019er Jahr zum Beispiel haben wir bis auf den vizepolnischen Meister alles gewonnen. In Österreich alles gewonnen, Europameisterschaft gewonnen, wobei Europameisterschaft haben wir gar nicht gedacht, dass wir gewinnen. Und da muss ich sagen, wenn man so alles gewinnt, man bekommt so einen kleinen Höhenflug. Ja? Das heißt, wenn dann natürlich wieder mal ein Turnier ist, wo man dann nicht gewinnt, ja, dann ist man anfänglich schon ein bisschen angefressen. Aber das
was hat ja auch sich, menschlich ist.
Ja, natürlich, natürlich. Muss man aber ein bisschen kämpfen damit, ist dann natürlich auch mit der eigenen Einstellung hat das dann zu tun. Und man geht dann aber halt irgendwie viel komischer ins Turnier rein, wenn man die Erwartung hat, ja, jetzt haben wir nicht gewonnen, jetzt willst du aber gewinnen und wir haben immer alles gewonnen. Man muss sagen, das war in der Anfang der Saison bei uns ein bisschen schwierig, weil durch Corona war ja nicht viel letztes Jahr. Hat sich aber jetzt momentan gelegt. Also es ist auch sehr angenehm. Wir haben jetzt heuer die Stockerlplätze gehabt. Die sind froh, dass sie zur alten Weite wiedergefunden hat. Also passt wieder alles.
Du hast gerade eben schon erwähnt, du hast nicht damit gerechnet, Europameister 2019 im Dogdiving zu werden. Warum nicht? Gab es da irgendeine Sache, warum es dich hat zweifeln lassen?
Naja, es ist bei unserer Hündin so, wenn sie sehr viel Trubel um sich hat, das gefällt ihr nicht. Wir haben auch schon mal die Situation gehabt, dass sie mal bei so einer großen Messe, die über mehrere Tage gegangen ist, gar nicht gesprungen ist. Und da waren wir einfach unsicher. Und damals waren auch sehr starke Hunde unterwegs schon. Und deswegen waren wir umso glücklicher natürlich, dass es dann im Endeffekt passiert ist.
Wusstest du, wie läuft es im Dogdiving ab? Ihr springt, ihr wisst die Weite und dann ist da eine Liste und dann wusstest du, okay, du bist Europameister oder wie läuft es dort in diesem Sport ab?
Naja, normalerweise bekommt man schon die Weite gleich gesagt. Und dann weiß man natürlich oder man merkt sich dann die weiteste gesprungene Weite und dann weiß man, okay, man ist drüber oder drunter. Damals bei der Europameisterschaft war es so, dass es ein Stechen gegeben hat zwischen ersten und zweiten Platz und sie haben das Ganze geheim gehalten, wie das Stechen ausgeht und haben das im Endeffekt erst bei der Siegerehrung uns dann mitgeteilt. Das heißt, wir haben bis zum Zeitpunkt der Siegerehrung gar nicht gewusst, sind wir Erste oder Zweite.
Wie war das Gefühl in diesem Moment, wenn du es noch nicht weißt, dort zu stehen?
Ja, es ist angespannt. Man bekommt natürlich von allen Richtungen gesagt, ja, du hast es geschafft. Nein, die andere war weiter. Im Endeffekt hat es, glaube ich, niemand sagen können, weil es waren 10 Zentimeter Unterschied. Und von dem her war man natürlich überglücklich, dass wir das geschafft haben. Im Endeffekt dann danach wieder nicht so glücklich, weil der Messeparkplatz recht groß ist und wir diese großen Futtersäcke tragen mussten.
Oh, mein Beileid, das ist natürlich ziemlich hart. Und dann steht man da, ist Europameister im Dogdiving. Was hat das in dir ausgelöst?
Ja, im Grunde genommen war es zum damaligen Zeitpunkt nicht so, dass wir sagen, boah, wir sind Europameister, weil dafür ist jetzt der Sport natürlich noch zu klein, dass du sagst, ah, du bist Europameister. Von der Freude natürlich abgesehen, war es so, dass wir dann in Österreich dann wieder, also für das darauffolgende Jahr, natürlich mit dem auch geworben haben, jetzt auch für unser Team, fürs Training und dass da ein viel, viel größerer Zuwachs war und die Möglichkeit natürlich viel besser ist, mehr Leuten und den Sport nahe zu bringen. Also von dem her war das eigentlich die klasse Geschichte. Und wir setzen auch jetzt zum Beispiel unseren Fokus drauf auf das Trainieren und auf die Trainings, weil nur so kann der Sport groß werden bei uns.
Ja, ganz klar. Habt ihr jetzt noch ein anderes Ziel, das ihr verfolgt?
Bislang nicht. Die Kira möglichst lang springen lassen. So lang, wie es geht.
Okay, und steht ein zweiter Hund schon in Startposition?
Naja, wir hätten schon gerne einen zweiten Hund, haben aber dann selber gesagt, natürlich, solange die Kira jetzt da ist, geht das nicht unbedingt, weil unsere Kira nicht unbedingt kompatibel mit anderen Hunden ist. Beziehungsweise wir jetzt auch ein Kind bekommen haben und das natürlich dann etwas zu viel Action wäre aktuell.
Okay. Wenn man jetzt dann so Erfolge einfährt, wie ihr vor allem 2019, das war ja total euer Jahr mit österreichischer Gesamtsieger und alles auch, dann noch Europameister werden, hast du irgendwelche Anfragen bekommen für Seminare im Ausland oder ist dann tatsächlich so gewesen, dass ihr mehr Trainingsanfragen bekommen habt?
Ja, also Anfragen vom Ausland haben wir gar nicht bekommen, beziehungsweise muss ich sagen, wir haben es zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so in der Art und Weise fokussiert. Wir haben gesagt, wir machen bei uns am Platz ein Seminar. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Trainingsanfragen waren so und so viel, viel mehr da. Richtig gepusht ist das erst heuer worden, weil wir noch immer Europameister waren, weil 2020 war keine Europameisterschaft. Dass das österreichische Fernsehen bei uns war. Das heißt, wir waren auch im Fernsehen mit so einem kleinen Beitrag über Dogdiving, beziehungsweise auch in so einer österreichischen Tageszeitung. Online hat es dann auch einen Bericht gegeben. Da hat man dann erst richtig gemerkt, okay, da kommt jetzt Aufschwung mit noch mehr Trainings und wir haben jetzt zwei Einheiten voll mit so einem Abo-Training. Ja. Also sind einmal in der Woche sind wirklich 8 Leute da und könnten eigentlich noch mehr Tage machen, die wir jetzt natürlich noch bis hier abgewiesen haben und das erst nächstes Jahr natürlich schön koordinieren müssen, wann wir was machen, weil jeder muss auch noch regulär arbeiten gehen und zu Hause was machen. Das heißt, es ist zeittechnisch immer ein bisschen schwierig.
Das heißt, ihr macht das alles nur nebenberuflich und niemand macht das jetzt hauptberuflich von euch?
Genau, richtig. Also wir machen das alle nebenberuflich, viele Sachen auch freiwillig oder nur gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, je nachdem, wie das abläuft. Nein, also momentan kann man da gar nichts Geld damit verdienen. Beziehungsweise ist es ja im Winter dann auch schwierig. Im Winter hast du ja keinen Pool. Da kannst du natürlich dann kein Dog-Diving-Training irgendwo anbieten, weil in irgendeinem Heimbad darf man, glaube ich, mit Hunden nicht rein.
Wird schwierig. Werden nicht so begeistert sein. Wie läuft denn so ein Seminar bei euch ab?
Ja, also beim Seminar ist es ein Tagesseminar, das heißt meist von 10 bis 17 Uhr herum. Und wir tun das immer zweiteilen. Das heißt, ich mache das mit meiner Frau. Ich bin immer für das Wurftraining zuständig, das heißt wirklich Bodenarbeit, da macht man noch gar nichts beim Pool und es geht einfach darum, die richtige Wurftechnik in Leuten zu zeigen, also unsere richtige Wurftechnik, muss man immer dazu sagen, es ist ja unsere Technik, wir lernen unsere Technik und es gibt andere Wege, andere Ansätze und jeder muss natürlich für sich das Beste herausfinden. Aber Bodentraining natürlich, das heißt Ziel werfen, ja, auf eine Pylone zum Beispiel. Und dass man da natürlich möglichst oft schaut, dass man natürlich richtig wirft, das heißt immer konstant wirft. Die Christina, meine Frau, macht meistens den Pool. Das heißt, sie lässt die Hunde mal in den Pool reinspringen, dann machen wir eine Erstmessung, wie weit ist der Hund mit dem Status von den Leuten. Und am Abend messen wir dann noch einmal, um zu zeigen, wie viel es sich der Hund dann verbessert hat. Das heißt, man merkt schon kleine Schritte nur durch einen Tag Training auch, dass dann durchs richtige Werfen, das richtige Timing, beziehungsweise viele machen den Fehler, sie werfen und lehnen sich vor. Das heißt, sie sperren den Hund optisch eigentlich nach oben hin ab. Das versuchen wir eben den Leuten auch auszumerzen. Und da merkt man oft nach einem Tag, dass eben wirklich eine Verbesserung von einem halben Meter bis Meter da ist. Vorausgesetzt, der Hund ist davor schon gesprungen. Also wir machen das Seminar auch nur für Leute, die wissen, der Hund geht auch ins Wasser und springt. Also es soll jetzt kein Anfängerseminar sein oder jetzt ein Schnupper, ob der Hund ins Pool hineingeht, weil es kostet natürlich für die Leute auch Geld. Und dann nimmt man einfach für die anderen die Zeit ein bisschen weg.
Okay, dafür bietet ihr dann die Schnupperstunden oder so mit an.
Genau, richtig.
Da vorbeikommen
genau
kann.
Richtig, ja.
Okay, ja, und natürlich 50 Zentimeter bis fast einen Meter macht natürlich enorm viel aus. Wenn du sagst, dass bei der Europameisterschaft 10 Zentimeter entschieden haben über Platz 1 und 2.
Genau, richtig, ja.
Wie ist es denn, wenn du das jetzt, du bist ja doch ein bisschen rumgereist und warst auch Polen und so, wie siehst du das im Vergleich, wie das Dogdiving in Österreich oder eher Deutschland ist, im Vergleich zu Polen oder vielleicht auch anderen Ländern?
Ja, also wir waren ja nur in Polen und in Deutschland bislang. Wir wollten einmal nach Holland auch fahren, das ist sich leider nicht ausgegangen. Am beeindruckendsten war eigentlich das Turnier in Polen, weil die Zuschauer ganz, ganz anders dahinter waren. Es war um den Pool rundherum, war eine Tribüne auch aufgebaut, die war andauernd besetzt, die Tribüne. Hinter dir war eine riesen Leinwand, wo du selber auch noch aufgenommen worden bist. Das heißt, im Hintergrund hast du deinen Sprung auch gesehen, was natürlich mega cool ist, einfach von der Aufmachung her. Und du hast doch gemerkt, die Leute sind die ganze Zeit dahinter gewesen. Das heißt, die haben sich jeden Hund auch angesehen. Das, was ich schade finde, ist halt bei den Messen auch, du hast zwar schon die Schaulustigen, die schauen sich das einmal an. Solange ein Hund jetzt wirklich weit springt, dann bleiben sie auch da. Und sobald ein Hund vielleicht nicht ins Wasser geht, beziehungsweise nur kurz springt, dann merkt man oft, dass immer weniger um den Pool herum wird. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, die Leute sind vielleicht ein bisschen sensationsgeil, aber sie wollen halt immer nur den Höhepunkt sehen vom Sport und feiern aber nicht alle ab, deren Hunde jetzt super hineinspringen, weil das ja auch beachtenswert ist, dass der Hund überhaupt ins Wasser springt.
Ja, Absolut. Und dadurch fehlt vielleicht auch dann manchmal so ein bisschen Motivation, Stimmung oder vielleicht auch die Angst vor manchen, dass sie sich auch nicht blamieren wollen, wenn dann natürlich welche zuschauen.
Ja, richtig, richtig. Also es ist, ja, ist einfach schade, dass das so abbrennt bei uns in den Messen. Ja, und in Deutschland war es auch sehr interessant eigentlich, wie wir in Dortmund waren, weil wir sind ja die österreichischen Messen gewohnt und viele, die jetzt bei uns jetzt auch trainieren oder die wir auch kennen in Österreich, wir machen ja alles leise, fast nahezu lautlos, geben ja nur ein Startkommando für den Hund. Und wir haben ja in Österreich zum Beispiel, bei uns jetzt speziell bei unseren Turnieren, wir haben nämlich bei unseren Turnieren nochmal ein bisschen andere Regeln wie jetzt das Pro-Plan Dog Diving. Darf ja zum Beispiel nur eine Person am Steg stehen. Das heißt, wir arbeiten ja mit dem Hund, er muss sitzen bleiben und muss wirklich bleiben, bis man vorne bei der Stegkante ist und dann den Hund ihm das Startkommando gibt. Bei Pro-Plan Dog Diving ist ja ganz anders. Das heißt, man könne, wenn es jetzt 10 Leute am Steg stehen, das wäre ja egal. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass in Deutschland, es wird halt bei vielen in Deutschland sehr, sehr triebig gearbeitet. Das heißt, der Hund wird aufgegansert, aufgestachelt. Dafür hat man natürlich bei manchen Hunden wirklich super Weiten, aber halt leider nicht konstant. Wir machen es jetzt anders. Wir machen das alles mit dem Werfen. Das heißt, es ist sehr viel Härchensache oder Härchensache, dass man richtig reinwirft, um den Hund möglichst oft konstant springen zu lassen. Das heißt, wir haben sehr viele Ergebnisse, wo der Hund wirklich selbe Weiten hat, was dann bei diesem Aufstacheln, Aufganseln natürlich ganz, ganz anders ist. Und das ist das in Deutschland, bei der Europameisterschaft in Dortmund, wie das war das wirklich so, da ist man unten gestanden, war der Nächste dran, hat gewartet und eigentlich hast du fast Ohrenschmerzen bekommen, weil es laut so teilweise so laut war.
Was ich jetzt aber super interessant finde, was du gesagt hast, dass man das eigentlich fast auch viel mit dem Agility verbinden kann, dass ihr eigentlich Fokusarbeit auch ganz viel macht. Und wenn der Hund dann da hinschaut und konzentriert ist, dass dadurch viel bessere Resultate erzielt werden können, als halt, wenn der Fokus irgendwo anders ist oder der Hund mit dem Kopf gar nicht so bei der Sache. Das kann man ja tatsächlich auch mit aufs Agility übertragen.
Natürlich, natürlich. Und es ist auch so, wir haben extrem viele Unterordnungsgeschichten auch dabei, wo man jetzt wirklich sagt, okay, der Hund muss sitzen und bleiben und einfach auf einen horchen oder auf einen schauen. Ja. Der Vorteil ist natürlich, und das hören wir auch oft bei den Trainings, der Hund, der geht gar nicht aus dem Wasser, der Hund bleibt nicht sitzen. Wenn man aber das konsequent am Anfang macht und dem Hund macht es ja Spaß, dann ins Wasser zu springen, der hat das viel schneller heraus, als wenn man das irgendwo nebenbei auf der Wiese mit Leckerlis macht.
Ja,
Also
klar, die
das beobachten wir
Motivation.
sehr, sehr oft.
Motivation vom Hund ist ja dann oft auch anders. Klar, er muss
Ganz,
einfach
ganz
halt
anders.
zeigen, was er vielleicht nicht so toll findet, wie das Sitzen bleiben, aber dafür wird er ja belohnt mit etwas, was er richtig cool findet und da eigentlich auch
Richtig.
über viel über die Konditionierung dann arbeiten. Viele Wiederholungen festigt sich dann eigentlich super
Genau richtig.
interessant.
Ja, es wiederholt sich ja alles.
Ja. Ihr habt ja tatsächlich auch viel Agi gemacht mit der Kira. Würdet ihr sagen, das war ein Ausgleich für sie? Oder würdet ihr sogar sagen, der Hund hat davon profitiert, dass der noch nebenher das Dog Diving gemacht hat und dadurch hat sich was im Agi verbessert?
Nein. Es ist so, dass das Agility, das hat jetzt zwar schon auch Spaß gemacht, bis zu gewissen Punkten, aber als Ausgleich, das eine als Ausgleich für das andere, würde ich jetzt nicht so sagen. Sie hat einen Fokus oder sie weiß, okay, wenn wir jetzt in der Halle sind und Agility ist, dann ist Agility. Und wenn wir beim Pool sind, ist Poolarbeit. Beziehungsweise auch Hoopers oder die anderen Sachen, die wir machen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, das eine war jetzt ein Ausgleich fürs andere.
Okay, und ihr habt jetzt auch nicht gemerkt, dass wenn sie das andere mehr gemacht hat, hat sich das andere verschlechtert. Also zwei unabhängige
Nein,
Sachen, aber man hat einfach mit dem Hund halt was getan.
eigentlich nicht, weil sie froh ist natürlich, wenn man was macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt durch das Springen jetzt ins Wasser oder das Hochspringen, dass sie jetzt deswegen weniger Agility-Hürden oder irgendwie geworfen hat. Also das, ich glaube, sie die Hunde differenzieren überhaupt sehr, sehr gut, je nachdem, was man mit dem Hund macht.
Okay. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch das Extreme Vertical gibt und das Retrieve. Warum sieht man das so wenig in Deutschland, Österreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Speed and Retrieve, bei uns in Österreich sieht man es oft, bei unseren eigenen Turnieren, weil wir haben bei unseren eigenen Turnieren nachrangig immer das Speed and Retrieve Turnier, weil wir einfach diese Disziplin sehr mögen. Das Vertical Extreme hätten wir zwar auch die Vorrichtung dafür, fokussieren das aber eigentlich nicht, weil durch dieses Hochspringen kommen die Hunde vermehrt meistens mit der Rute zuerst auf, was natürlich dann sehr gefährlich sein könnte. Und deswegen fokussieren wir das überhaupt nicht. Warum jetzt beim Messen das Speed and Retrieve nicht auch angeboten wird, kann ich mir eher so vorstellen, dass es halt für die breite Masse, die das zum ersten Mal ausprobieren, eigentlich eine sehr schwierige Disziplin ist, weil es natürlich am Anfang schon oft mal schwierig ist, den Hund überhaupt ins Wasser zu bewegen. Nur so muss ich den Hund, ohne dass ich etwas hineinwerfe, ins Wasser bewegen. Und er muss dieses Speed and Retrieve-Spiel, ist ein spezielles Kautschuk-Spielzeug, das nur dafür verwendet wird, auch hinten schnappen bzw. berühren, würde ja schon reichen. Das heißt, für einen Schnupperer, der jetzt nur zur Messe kommt, macht das, glaube ich, keinen Sinn. Und wird auch in den seltensten Fällen zusammenbringen.
Ja, und also das heißt, da hängt aber immer das gleiche Spielzeug.
Richtig, es ist immer dasselbe Spielzeug.
Okay. Und vielleicht, was ich jetzt auch so ein bisschen raushören konnte, man braucht natürlich dann auch bestimmte Halterungen, um das alles ausüben zu können. Nicht wie, wenn man jetzt sagt, okay, das ist oft ja schon schwierig genug, wie du gesagt hast, ein 6 Meter Anlauf plus ein Sprung, Pool, See, irgendwas zu haben. Und jetzt bräuchte man ja noch eine Stange und Halterung und das Spielzeug. Vielleicht macht das auch
Natürlich,
noch mit was aus.
natürlich, es ist einfach mehr Aufwand, ja. Ich meine, natürlich jetzt für das Speed and Retrieve würde auf der anderen Seite ein Schirmständer mit zwei Armen rausreichen, dass einfach das Spiel kurz über der Wasseroberfläche herumhängt. Also das wäre noch der einfachere Part. Bei dem Vertical Extreme ist es wirklich so, ich brauche ein Gestänge, das ich natürlich auch Höhen verstellen kann. Das heißt, alle 10 Zentimeter, das ist natürlich um ein Vielfaches aufwendiger.
Kannst du uns so einen Einblick noch geben bei dem Extreme Vertical, wie hoch die Hunde so springen? Vielleicht jetzt nicht nur Europa, sondern was du jetzt gehört hast an Höhen auch von Amerika?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich werde das wirklich überhaupt nicht verfolgen.
Und bei dem Speed and Retrieve? Da geht es ja
Speed and
nach Zeit.
Retrieve geht es nach Zeit. Das heißt, da haben wir die, glaube, schnellste Zeit war 3,70 heuer, was natürlich verdammt schnell ist. Das heißt, der Hund ist von 2 Meter Anlauf eigentlich nahezu fast ans Ende vom Pool gesprungen, weil sonst geht sich das zeitlich gar nicht aus.
Wahnsinn. Ja, das ist echt richtig schnell. Ja, sehr cool. Jetzt reden wir vielleicht noch ganz kurz über vielleicht auch Schattenseiten. Hat sich ein Hund schon mal verletzt bei euch im Training?
Bei uns zum Glück noch nicht, wobei es schon vorkommt, dass jetzt übereifrige Hunde dann plötzlich über die Rampe seitlich hinaus springen und dann vielleicht schier oder schlecht aufkommen am Boden, aber da ist zum Glück noch nichts passiert. Und da wären wir auch dann bei unseren speziellen Regeln wieder in der Hundehalle, weil wir haben zum Beispiel die Regel, der Hundebesitzer wird automatisch disqualifiziert, wenn er aus dem Pool hinauswirft, weil viele Hunde natürlich, wenn sie spielaffin sind, ins Wasser reinhüpfen, das Spiel landet irgendwo, entweder sie kraxeln gleich wieder raus, ja, beziehungsweise wenn es jetzt ein Hund ist, der jetzt doch besser springt und weitere Weiten hat und der Hundebesitzer würde zum Beispiel seitlich werfen, nicht, dass der Hund im Spiel nachspringt und dann seitlich irgendwie auf die Seitenwand kracht. Also da haben wir jetzt schon etwas strengere Regeln als jetzt andere. Aber so aktiv gesehen, dass jetzt bei dem Sport sich irgendwer verletzt hätte, habe ich zum Glück noch nicht.
Muss man ja sagen, Gott sei Dank. Ja, sehr cool. Raphael, vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Einblicke, die du uns heute gegeben hast und dass du natürlich dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, bitte gerne. Hat mich auch gefreut.
Ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin ganz viel Erfolg und noch viele schöne Jahre im Dog Diving.
Danke, danke.
Dann habt einen schönen, wunderschönen Abend.
Ebenso, tschüss.
Danke, ciao.